abgesehen von dem Offensichtlichen mit den Verkleidungen, habe ich die bisher bei vielen Community-Veranstaltungen gesehen. Ich habe vermutlich die für irgendeine Drag-Künstlerin gehalten. Ich bin einigen von euch mal auf Folsom begegnet.
Die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Nee, ehrlich gesagt, fehlt mir da gerade jede Spur. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, willst du auf Pflegeberufe aufmerksam machen? Nee, ich weiß es nicht.
Ein weiß geschminktes Gesicht, rote, knallrote Lippen, ein kleines, kann man Ziegenbärtchen dazu sagen, größeres Ziegenbärtchen, blau gefärbt mit Glitzerhäut. Große Wimpern, sehr große Wimpern in weiß und rot, also naja, schwarz und mit weiß-roten Pünktchen. Ein kleines rotes Herzchen genau auf der Stirn.
Naja, sehr bunt, glitzernd, auffallend.
Hast du ein BH auf dem Kopf?
Auf jeden Fall so ein BH-Kopfschmuck. In der Mitte mit einem schönen Schmetterling, den ich echt toll finde. Und hinten mit einer Schärpe, was an eine Nonne erinnert.
Schwestern der perpetuellen Intelligenz.
Na, ich weiß nur, dass es in Aufklärungsarbeit hatte ich zum Beispiel im Kopf.
Willkommen zu den Homos von nebenan, dem Podcast über schwule Themen und Subkulturen aus Deutschland und München. Es begrüßen euch Curtis,
Servus,
Robert,
Servus,
und ich, der Andi.
Ja, dann, ihr habt es ja gehört, es geht um die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Und damit wir da jetzt nicht in unserer Unwissenheit vor uns hinreden, haben wir uns da Hilfe geholt. Und deswegen freue ich mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, liebe, ich muss es ablesen, weil den Namen sage ich in der vollen Gänze ganz selten, Schwester Theresia Bavaria Nata Via Mia aus der Abtei Bavaria zur Glückseligkeit des Südens. Hallo.
Hallo, guten Hallo. Abend.
Schön, dass du mit dabei bist.
Darf ich dich ganz kurz verbessern? Es ist ja die Via Maya.
Oh,
ja. Und das ist nämlich die Maistraße hier ums Eck.
Okay, ja, der Name hat eine ganz genaue Bedeutung.
Ja.
Das sind dann halt so die Dinge, die bei den Schwestern halt was Besonderes sind. Über den Namen reden wir nachher vielleicht noch, da hatte ich auch eine Frage zu notiert. Jetzt haben wir ja gerade diese Stimmen aus der Szene gehört und was da, glaube ich, schon ganz gut auffällt, der Erste hatte da, den wir da interviewt haben, schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, worum es da geht. Der war ja auch irgendwie schon so ein bisschen aus der Szene. Der Zweite, da war ja ziemlich hilflos. Muss man auch sagen, das war ein junges heterosexuelles Pärchen, die hatten vielleicht noch nicht so Berührungen mit den Schwestern. Magst du die große Frage da für unsere Hörer mal beantworten? Was ist das?
Das ist eine super Frage. Was ist das? Ja, die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Also wir sind eine Gruppe Ehrenamtler, die sich fast so gut wie weltweit einsetzen für die universelle Lebensfreude, die HIV-AIDS, sexuell übertragbare Krankheiten, Infektionen, und klären da eben über Safer Sex auf. Wir sind natürlich ansprechbar für alle möglichen Szenen, Themen, auch für, sage ich immer wieder gerne, Besucher, die München in der schwulen Szene mal erleben wollen. Die kommen gerne auf uns zu, weil wir eben weltweit vertreten sind und da den Leuten gut was erzählen können. Ja, und wir sammeln auch Spenden für HIV-AIDS-Projekte oder Projekte eben der Community.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also irgendwie 0 Cent von dem, was da gesammelt wird, geht an die Schwestern oder so. Da wird nichts selber eingesteckt.
Das ist absolut richtig.
Da hat es jetzt dieser eine junge Mann irgendwie versucht zu beschreiben, wie ich war da als Schwester Ada Europa unterwegs, wie ich da aussah. Der war ja relativ überfordert. Ich könnte mir auch einfach ein Schild umhängen und sagen, bitte spendet. Warum machen wir das mit dem Whiteface, wie wir es nennen?
Also wir wollen Aufmerksamkeit erregen und das ist eigentlich ganz gut so. Und es gibt ja viele Organisationen, die mit Spendenbüchsen unterwegs sind. Und das sind immer normal gekleidete Menschen, hört sich jetzt immer blöd an. Aber bei weitem nicht so intensiv auffällig wie wir. Und deswegen sind wir ja schon mal ganz anders ansprechbar. Und wir fallen einfach auch auf. Und die Spenden, korrekt, das geht alles an wohltätige Organisationen, die nicht die Schwestern sind.
Ich verstehe das ja immer so, dieses Whiteface, das ist sowas wie eine Uniformierung auch. Ne?
Das ist absolut eine Uniformierung.
Ich bin jetzt nicht privat hier, sondern genau. Sprich mich an. Ich bin.
Da unterscheiden wir uns eben von den normalen 0815 Menschen, die mit einer Spendendose unterwegs sind. Und für uns ist das eine Uniform, ist eine Arbeitskleidung, und das Whiteface dient auch gleichzeitig so ein bisschen der Anonymisierung, weil ich als Privatperson mich da komplett zurücknehme und bin dann in dem Moment die Ordensfigur.
Warum schminkt ihr euch denn weiß und was bedeuten die Farben?
Also das Whiteface ist einfach auch dazu da, wie die Klamotte auch, mich zu verkleiden, dass die private Person hinten anzustellen und die Schwestern die Ordenspersönlichkeit rauszulassen. Das ist entstanden, weil eine der Gründungsschwestern war im Justizwesen in San Francisco. Und wie gesagt, 1979 war das alles damals außerhalb des Castros verdammt schwer. Und hat sich deswegen entschieden, sich weiß, das Gesicht weiß zu schminken. Man hat ältere Schwestern Fotos und hat relativ schnell festgestellt, das sieht echt scheiße aus. Weil es einfach, wie so ein Geist. Also, nee. Und das wollte man nicht haben und hat dann eben versucht, mit farbigen Akzenten eben da einen kleinen Unterschied zu machen. Es kam später der Glitzer dazu. Und wir übersetzen das gerne auch, gerade 82 rum. Dann eben das Whiteface symbolisiert den Tod durch HIV/AIDS und die bunten Farben, der Glitzer spricht eben für die Lebensfreude, die wir doch immer wieder verbreiten.
Was gehört zu diesem Outfit, zu dieser Ordensfigur alles dazu?
Also wir in der Abtei Bavaria haben, ja, die wie gesagt, es war ein BH vorher in der O-Ton. Ja, es ist ein BH, es ist ein ausgestopfter BH, meistens 9510. Es ist ein Schleier dabei, es ist ein Kragen dabei, so mehr oder weniger ja, ein Sabberlatz. Ganz viele Buttons, die uns auch immer wieder daran erinnern, wo wir überall waren, weil es ist so eine kleine Sammelleidenschaft von uns, diese Buttons. Dann möglichst ja, auffälliges Kleid oder wie auch immer, gerade welche Veranstaltung ist. Es kann auch mal ein bisschen fetischlastig werden. Es kann auch ein Ballkleid werden für eine schöne Gala. Es kann auch was ganz Leichtes, Luftiges sein, wenn der CSD im Juli mal wieder bei 38 Grad ist. Was schnell trocknet, weil es normalerweise dann immer schüttet. Und hoffentlich bequeme Schuhe.
Wenn es nicht gerade die High Heels sind. Ne?
Da halte ich mich jetzt raus.
Wenn man euch so sieht, ihr seid ja meistens zu mehrt unterwegs, da sind manchmal auch Nonnen oder Schwestern mit, nicht mit dem BH, sondern nur mit einem kleinen Hauptkranz mit dabei oder auch Herren, die sich irgendwie nur das Gesicht weiß geschminkt haben. Was hat es mit denen auf sich?
Also die Herren sind unsere Gardisten, die machen die Ausbildung genauso wie die Schwestern, sind aber dann in der fertigen Rolle immer als Mann erkennbar, während wir ja gerne diese Frau, diese Nonne rauslassen. Die anderen mit dem reduzierten Outfit sind unsere Auszubildenden, die dann sich eben ganz entsprechend von Gewandrichtlinien an die halten müssen.
Also das ist eine richtige Ausbildungszeit, die man dadurch durchlaufen muss.
Oder wollen wir darauf später nochmal kommen, auf Ausbildung? Weil ich würde gerne vorher noch kurz diesen Begriff Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, der ja auch ja eigentlich für jeden, der das nicht geübt ist, wirklich ein Zungenbrecher ist. Mhm. Was heißt das eigentlich? Also ich hatte keinen Latein.
Ich auch nicht. Und ich habe auch lang überlegt und lang geübt und ich kann es heute auch nicht. Erfahrungsgemäß geht das nach einem Glas Prosecco wesentlich einfacher. Die perpetuelle Indulgenz. Ich habe mir das so gemerkt, das Perpetuum mobile, das stößt man einmal an und es geht immer und immer und immer weiter. Die Indulgenz, wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade habe und würde die jetzt fressen auf einmal, wäre das die Völlerei. Wenn ich jetzt aber ganz bewusst nur einen Ripperl nehme und das richtig genieße, dann ist es Indulgence, also auf Englisch der Lebensgenuss, der immer wiederkehrende Lebensgenuss.
Ich habe da auch mal was mit Straferlass oder Gnade gegoogelt.
Ja, Gnade und Erlass. Nur eine Kirche darf einen Erlass erteilen. Wir sind keine Kirche und deswegen halten wir uns da so ein bisschen bedeckt. Gnade, ja mein Gott, jeder kann jedem Gnade spenden, aber wir wollen das eher auf die lustige Art und die Lebensfreude beziehen.
Keine Kirche, aber trotzdem irgendwo klerikal. Ja? Also ich mache hier gerade mit den Fingern so Gänsefüßchen, weil das sieht man nicht. Da ist ja schon Schwestern. Ja. Ist ja schon irgendwie die Thematik. Wo kommt das ursprünglich eigentlich her? Also,
das ist eine verrückte Idee, wie vieles auf dieser Welt. Damals war Kenneth Sponge in den USA, in Iowa, im College oder in der Universität oder irgendwas. Das war 1977, 78, irgend sowas, war das der erste schwule Mann, der da in Iowa eine schwule Hochzeits-, also eine Vermählungslizenz beantragt hat, was ihm natürlich abgelehnt wurde. Aber irgendwie in dem ganzen College-Dings kam man drauf, Mensch, man könnte doch das Musical oder den Film, andersrum den Film, The Sound of Music als Musical bei irgendeiner Feier vom College aufführen. Zu diesem Zweck, wer The Sound of Music kennt, das ist diese Trapp-Familie, weiß, dass es da eine Sister Maria gibt, die dann das Kindermädchen ist, und das ist die Sister Maria, und die war Nonne oder ist Nonne in dem Moment. Somit musste man sich Nonnenklamotten ausleihen von einem Kloster, das in der Nähe war, hat dann wunderbar dieses Musical aufgeführt und es war ein rechter Erfolg, und irgendwie vergaß man, diese Nonnenklamotten zurückzugeben. Man schrieb das Jahr dann 79, Kenneth Bunch war irgendwie, keine Ahnung, fed up mit Iowa, kann ich gut verstehen, und ist nach San Francisco umgezogen. Eines der wenigen Dinge, die er damals angeblich in seinen VW Käfer gesteckt hat, waren diese Nonnenklamotten. Dann kam 1979, es war der Karsamstag, es war fürchterlich langweilig, auch mal im Castro, es ist unvorstellbar, damals. Dann hatte ich gedacht, Mensch, ich habe diese Nonnenklamotten, ich habe 4 von diesen Nonnenoutfits, ich frage einfach mal den und den und den und den, nach dem Motto, wir verkleiden uns jetzt als schwule Nonnen und gehen einfach mal durch ins Castro. Und das war eine Bombe, das war eine Bombe. Jeder kam daher nach dem Motto, oh Gott, Schwester, ich habe gesündigt und ich habe Sex mit Männern und da. Was damals ja, ja, es war im Castro vielleicht okay, aber der Rest der Welt war...
Es war schon noch eine Sünde.
Ganz, ganz, ganz anders.
Für unsere Hörer, wer es nicht weiß, Castro ist das Schwulenviertel von San Francisco.
Genau.
Dass man das ein bisschen.
Ja, man war dann relativ schnell dabei, auf politischer Basis sich da zu engagieren. Man hat mit H.B. Milk, dem Bürgermeisterkandidaten von San Francisco, relativ viel gemacht. Man hat dann aber auch, weil es einfach lustig war, die Leute waren einfach lustig, bei schwulen Basketballspielen die Cheerleaders gemacht. Also da haben die schwulen Feuerwehrmänner gegen die schwulen was weiß ich gespielt, und man musste das Spiel unterbrechen, weil die Besuchermassen völlig durchrasteten, als die schwulen Nonnen da aufgetreten sind und getanzt haben wie blöd. Es war auf jeden Fall ein riesen Impact, das hätte Kenneth Bunch und die anderen drei damals niemals erwartet, dass das so einen Impact hat auf die ganze Szene, auf die ganze Community, ja, auch fast, ja, weltweit. Weltweit, wir sind auf, oh Gott, 4 Kontinenten vertreten, von Australien, Neuseeland über Europa, komplett England, Irland, USA, ganz viel natürlich, Kanada und auch Uruguay. Afrika natürlich sind wir nicht vertreten, weil das ja, ist natürlich mit Todesstrafe. Auch im Übrigen in Uruguay, unsere Schwestern in Uruguay müssen immer ganz, ganz, ganz extrem aufpassen, wo sie auftreten und wie sie auftreten, und sind auch nicht so auffällig geschminkt. Die haben wirklich nur ein Non-Outfit und eine Sonnenbrille, dass die ganz, ganz, ganz schnell verschwinden können, wenn irgendwie Polizei auftritt.
Nach dieser Phase, wo es da ja eher spaßig war, da kam dann ja plötzlich, das war die Zeit, wo dann HIV und AIDS plötzlich da waren.
Ja, 81, 82 sind von den 4, beziehungsweise es waren dann irgendwie 12 Schwestern, ich glaube 8, an einem schwulen Krebs, damals wusste man ja überhaupt nicht, was das ist, verstorben. Die ganze Szene hatte dann einfach einen riesen Verlust, auch riesen Angst, ganz klar. Und eine der Schwestern war Krankenpfleger, und der kannte sich medizinisch relativ gut aus. Und der hat dann die erste Safer Sex Broschüre auf schwulen Sex geschrieben und veröffentlicht, was damals dann auch möglich war mit einer Gala, Spendengala, wo Shirley MacLaine mit dabei war. Also man war da schon sehr, sehr engagiert. Diese Broschüre gibt es heute noch, inzwischen ein bisschen anders gestaltet, aber der Inhalt ist immer noch der gleiche.
Okay, also die haben da quasi echt so ein bisschen die Arbeit gemacht, die man eigentlich dem Staat zugeschrieben hätte, ja, als jemand, der sich um seine Bürger kümmert.
Der Staat hatte halt damals relativ wenig Ahnung von dem, was passiert. Und ich glaube, ich weiß es, ihr müsst nachschauen, ich glaube, es war Reagan. Und das war dann irgendwie erstmal die große, große Angst, wie in Deutschland auch. Da gab es ja dann den Gauweiler-Katalog und so weiter, der in den USA war es wahrscheinlich genau das Gleiche. Und da waren eben die Schwestern da, um eben daraus was Gutes, was anderes zu machen. Einfach nicht die Angst, sondern einfach rausgehen auf die Straße und dann eben auch die Leute zu begleiten, zum Arzt, zum Anwalt, zum was weiß ich, und eben auch Spenden sammeln, um eben die Leute zu unterstützen.
Genau, wir waren gerade bei der Historie, wie die Schwestern entstanden sind. Wann sind die denn nach Europa gekommen oder nach Deutschland im Speziellen?
Oh Gott, da hast du mich jetzt erwischt. Ich glaube 92. Johanna war in San Francisco, hat es kennengelernt, hat es mitgebracht nach Heidelberg. Von Heidelberg ging es nach Mannheim, von Mannheim ging es nach Berlin. Also ich bin da echt nicht fit, und die deutsche Geschichte ist auch auf unserer Website noch nicht ausgefüllt, weil es gibt da verschiedene Versionen davon, und man erzählt gern immer irgendwas anderes, aber irgendwann kam es dann nach Europa im Endeffekt, und jetzt sind wir gut vertreten in Deutschland, in England, in Irland und Frankreich vor allem auch.
Also gut, ihr seid überall so vertreten. Wie organisiert sich das? Wie setzt sich das zusammen? Wie haltet ihr Kontakt mit den anderen Schwestern?
Es gibt den internationalen Schwestern-Disch. Das ist so ein E-Mail-Verteiler, wo man sich mal ein bisschen unterhält. Man trifft sich einmal im Jahr zu einem Konklave. Das nächste wird in Paris sein. Es war schon in Berlin, und es ist natürlich extrem lustig, wenn dann so 80 Schwestern völlig aufgefummelt durch Berlin in Rikschas rumgefahren werden und die Stadtführung machen, und vom Brandenburger Tor, der Verkehr war ein totaler Stillstand. Es war unfassbar. In Deutschland gibt es dann den deutschen E-Mail-Disch. Man besucht sich natürlich untereinander, wenn verschiedene Veranstaltungen sind und es ist Personalbedarf da. Und man besucht sich natürlich auch international, wenn es immer sich was ergibt. Ich persönlich besuche andere Schwestern ausgesprochen gerne, weil es saulustig ist. Man lernt die anderen Schwesternhäuser kennen, wie sie arbeiten, was sie sind. Sind sie ein Verein? Sind sie gruppiert? Sind sie irgendwie anders zusammenhängend? Und man lernt wahnsinnig viel.
Du hast gerade gesagt, die anderen Häuser, das heißt, das organisiert sich in unterschiedlichsten Formen, sind Ordenshäuser, aber teils Verein, teils lose Zusammenwürfe?
Genau, das hängt je nachdem vom Land ab, ob die in USA diese 401, also diese steuergesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. In Frankreich, muss ich ehrlich sagen, weiß ich es nicht, wie das da organisiert ist. In Deutschland sind die meisten ein e.V., also ein ganz normal eingetragener Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Im Osten, sage ich jetzt mal, wo wir jetzt gerade unterwegs waren mit einem Haus in Prag und ein Haus jetzt in Bukarest und in Polen, gibt es wohl jetzt auch jemanden, der ansteigen möchte. Da muss man natürlich extrem aufpassen, wie man sich da in der Öffentlichkeit erstens zeigt und zweitens organisiert.
Das war dann eher so eine Untergrundorganisation.
Ja, also Kiew, das Haus Kiew ist komplett unscheinbar oder versteckt, weil es eben in Kiew oder in der Ukraine verboten ist, schwul zu sein.
Also so rumglitzern wie jetzt die Schwestern in München oder Berlin können die dann nicht, ne? Aber das kommt natürlich unglaublich gut an, ne?
Also Glitzer habe ich jetzt persönlich gespaltene Erfahrungen. Es kommt gut an, aber es mag auch Menschen geben, die das nicht wollen.
So angeglitzert werden, ja gut. Ich höre ganz häufig die Frage, oh, ihr seht ja so toll aus. Wie lange braucht ihr denn dafür?
Och, da gibt es auch verschiedene Interpretationen. Es geht in 45 Minuten, dann sieht es aber scheiße aus, und ich persönlich nicht mehr gern 3 Stunden. Dann sieht es einigermaßen okay aus. Natürlich werde ich nie so hübsch sein wie andere Mitschwestern, aber mein Gott, man kennt Resi, das bisschen das Fassadenmalerei für Anfänger, das ist okay.
Als ich das zum ersten Mal erlebt habe, das Schminken, ich habe mir das ja immer so vorgestellt, ja, die Schwestern hocken da vor riesigen Spiegeln ausgeleuchtet und nee, ne?
Je mehr Licht, desto mehr Falten, ganz scheiße.
Ja, mehr Spachtelmasse.
Ja, mehr Spachtel, oh ja.
Mit so einem winzig kleinen Spiegel und schmiert sich das Zeug irgendwie ins Gesicht, weil das muss ja auch irgendwo, keine Ahnung, im Ulm hinten im VIP-Bereich hinter der Bühne funktionieren.
Oder gerne auch in Augsburg beim Rosa Plärra neben der Bühne vom Bierzelt, wenn irgendjemand auf die Bohlen vom Bierzelt tritt, und dann habe ich wieder die Wimperntusche im Auge.
Okay. Sag nicht die Augenbrauen bis zur Stirn hast.
Auch das. Oder im Regionalexpress zwischen Hof und Nürnberg. Der so ein richtiger schöner Schienenbus. Also da musste ich dann schminken, weil viel zu spät dran. Es sah entsprechend aus.
Also es hatte Arbeit.
Es ist nicht immer einfach, nicht immer lustig.
Kannst du mal so in so 5 Schritten beschreiben, was passiert, wenn eine Schwester sich schminkt? Das Wichtigste ist erstmal, die Schwestern schminken sich nicht gegenseitig. Ne?
Korrekt.
Sondern das muss man selber machen und je nachdem sieht es halt auch so aus.
Weil die Fehler sind deine eigenen Fehler. Und je nachdem, wie viel Zeit du noch hast, fängst du halt nochmal von vorne an. Das ist allerdings nicht empfehlenswert, weil je öfter du anfängst, desto schlimmer wird deine Haut und du fängst zum Schwitzen an und es wird stressig. Das ist blöd. Aber nein, jeder schminkt sich selbst. Man fängt an mit erstmal hoffentlich Ruhe. Ganz viel Ruhe. Man braucht echt keinen Stress. Dann gibt es Clown White, also das ist so eine Clown-Schminke. Die klebt man sich, also spachtelt man sich schön in alle Falten. Drüber gibt es dann Puder, so ein weißes Transkulent-Puder. Das lässt man ein bisschen antrocknen, pudert den Rest ab und dann geht es in die Farben oder also Puder. Das so oder
Tapetenfarbe, ne?
Es ist, ja, man kann dann die flüssigen Aquacolors hernehmen oder farbiges Puder. Es ist aber wichtig, dass das gute Zeug ist, also wirklich die Theaterschminke, weil alles andere, was so im Supermarkt gibt, das ist einfach von der Farbintensität her nicht das, was wir zeigen wollen.
Würdest du sagen, Schwestern sind Drag Queens?
Nein. Also Drag Queens auf keinen Fall. In den USA wird gern der Begriff Drag Nuns verwendet, weil die Community dort oder die Öffentlichkeit in den USA mit Drag Nuns dann mehr was anfangen kann. Ich kann jetzt in Deutschland nicht sagen, ich bin eine Drag-Schwester. Versteht kein Mensch. Man versteht uns so auch ja wenig, aber deswegen gibt es vielleicht diesen Podcast oder uns. Fragt uns einfach, was wir sind. Wir sind die Schwestern der perpetuellen Indulgenz und wir schminken uns, aber ich würde es persönlich nicht als Drag bezeichnen.
Wir haben ja eben gehört, dass wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, dass vor allem auch dem dient, dass ihr Ansprechbarkeit signalisieren wollt und auch ansprechbar seid. Gab es denn mal Ereignisse, die nicht so schön für dich als Schwester waren?
Jede Begegnung ist wertvoll. Man kann aus jeder Begegnung, auch gerade aus den eher negativeren, was lernen. Ich persönlich, und ich würde jetzt gerne auf Holz klopfen, hatte noch nie ein Erlebnis, was mich irgendwie persönlich so belastet hat oder dass ich irgendwie angegriffen wurde oder ähnliches, was leider immer wieder vorkommt. Man wird mal komisch angeredet, aber man sollte diesen Job oder dieses Ehrenamt auch nicht machen, wenn man darauf nicht entsprechend reagieren kann. Es ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, dann blöd zurückzureden. Vielleicht gerne mal die 5 Minuten nehmen und das erklären. Und dann habe ich persönlich die allerbesten Erfahrungen gemacht. Die Leute wollten mich gar nicht mehr auslassen.
Wie ist denn so deine Wahrnehmung mit der queeren Community, nicht nur in München, sondern allgemein deine Erfahrung? Man hört ja oder man weiß es auch, dass gerade die Community sehr streng zu sich oder Untergruppen sein kann. Wie positionieren sich oder wie sehen sich die Schwestern da? Gibt es da eine Ablehnung oder gibt es da, seid ihr überall Open Arms willkommen, kriegt ihr überall freie Getränke oder gibt es auch Wörter, die sagen, überall, nur hier nicht?
Nein, wir müssen nicht allen gefallen, aber die, ich sage jetzt mal, 90% der Community wirklich empfangen uns mit offenen Armen. Es ist sogar so, dass wir teilweise Anfragen bekommen, bitte kommt doch ihr vorbei und kommt doch hier vorbei und kommt, macht das und macht das, dass wir sagen, wir können nicht, weil wir einfach A, keine Zeit haben, B, ja, wir haben alle einen Job, wir haben alle Familie, wir haben alle vielleicht Beziehungen oder ähnliches oder normales Privatleben, normal andere Hobbys. Es ist manchmal ganz schön stressig und es passiert oft genug, dass man aus der Arbeit kommt, abgehetzt, total gestresst, bla, hier zum Goetheplatz rennt, in die Räumlichkeiten der Münchner AIDS-Hilfe, die uns immer wieder wunderbar beherbergen sich schminkt, die Pampe in die Fresse und dann zack, von 0 auf 100 in Fröhlichkeit und die perpetuelle Intelligenz und hab mich doch gern. Das ist manchmal auch für uns nicht einfach, aber die Leute erwarten uns dann als fröhliche Gesichter, als Schwestern und es ist bombastisch, wie das dann auch funktioniert. Ich kann mein Privatleben oder mein privates Zeug zu Hause lassen, verwandle mich in die Schwester, deswegen ist auch das Habit und die Schminke so wichtig und darf dann auf die Straße rausgehen und das ist ganz, ganz grandios.
Also es ist ein Ehrenamt, hast du ja schon eben gesagt, was viel Stress mit sich bringt, viel Verantwortung. Du hast gerade gesagt, dass ihr viel von vielen Vereinen oder Menschen angerufen werdet, könnt ihr da nicht mal und ihr Termin ablehnen müsst und so. Und du hast gesagt, dass du dann auch dein Privatleben zu Hause lässt. Leidet dein Privatleben unter deiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Schwester oder leidet dein Beruf darunter?
Man muss da die Waage halten. Es ist viel Orga-Arbeit, aber nein. Ansonsten würde ich es nicht machen, wenn es nicht wahnsinnig eine tolle Erfahrung ist. Auch für mich jedes Mal wieder. Man lernt neue Menschen kennen, man trifft alte Bekannte. Es ist eine bombastische Sache. Man darf dann sehr viel geben und man kriegt umso mehr zurück. Und das ist ganz wertvoll, so wie jedes Ehrenamt auch.
Wie bist du zu den Schwestern gekommen?
Ich hatte mein Outing relativ spät, war dann aber sehr schockiert, als ich die ersten Male in der Szene unterwegs war, dass alle in der Szene immer noch schimpfen und bla und die Gruppierung und die machen das und die machen das und ach, die sind scheiße und das war mir alles viel zu viel und ich bin niemand, der einfach nicht nur labert, das ist schwer vorstellbar, aber der dann auch gerne was macht und irgendwie war ich dann auf der Suche nach dem Ehrenamt. Und unter anderem hat mich der Weg zur Münchner Aidshilfe geführt und ich habe mich da informiert über die Ehrenämter, die dort angeboten werden. Thekendienst, Präventionsgruppe, Informations-, Telefongruppe, JVA-Gruppe und so weiter. Das war alles ganz, ganz grandios und die sind auch wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig und ganz tolle Menschen dahinter. Aber irgendwie war der Funke nicht da. Irgendwie habe ich gedacht, das ist alles ganz toll. Ja, natürlich mache ich es, aber irgendwie... Dann kam CSD 20, ich muss immer wieder überlegen, ich sage jetzt einfach nicht, nein, ich sage gar keine Zahl, weil sonst könnte man rechnen, wie alt ich bin. Ein CSD München, die Berliner Schwestern vom OSPI-Haus waren da zu Gast. Ich habe die beobachtet auf der Bühne, ich habe die gesehen, habe mitbekommen, was die machen, wie sie es machen, wie die auf die Leute zugehen. Und ich dachte, fuck, was ist das? Das ist ja mal richtig geil. Und am gleichen Abend habe ich meinen Aufnahmeantrag unterschrieben und die Ausbildung begonnen.
Wenn jetzt die vielen Hörer unseres Podcasts jetzt merken, das ist ja geil, fuck, oh, will ich auch. Wie geht das? Was müssen die tun? Müssen die unterschreiben?
Es hört sich alles immer so bürokratisch an, aber wir sind im Begriff ein e.V., also wir sind ein Verein, aber wir sind gerade in Eintragung und wir müssen natürlich alles Datenschutzrechtliche und so weiter auch beachten. Deswegen gibt es einen Aufnahmeantrag. Es gibt dann eine Ausbildung, die circa ein Jahr dauert, über die Stufen Aspirat, Postulat, Noviziat und dann Schwester oder Gardist, je nachdem, welche Ausbildungsrichtung man da machen möchte. Dementsprechend die verschiedenen Erscheinungsbilder, also diese Gewandregeln, verschiedene Aufgaben und es gibt dann auch immer ein Ausbildungsprojekt, um das Erlernte umzusetzen und dann auch zu sehen, Mensch, da muss ich selber noch ein bisschen an mir arbeiten oder auch, okay, das kann ich super gut, ich kann gut organisieren und da, da, da. Also man lernt extrem viel dazu und ich persönlich darf nach 12 Jahren sagen, ich habe auch für mich persönlich wahnsinnig viel gelernt.
Also Aspirat, da ist man ja quasi, da ist man ja noch also komplett als man selber erkennbar, da Korrekt. Ist man eigentlich nur in schwarz gekleidet und muss dann quasi der Versuchung widerstehen, aus dieser Rolle auszubrechen, wenn man dann unterwegs ist. Postulat, da darf man sich ja schon schminken. Mhm. Man hat so einen ganz peinlichen, kurzen Schleier. Das sieht wirklich nicht schön aus.
Ja.
Und freut sich total darauf, dann später im Noviziat einen langen, weißen, schönen Schleier tragen zu dürfen und dann auch schon mehr Farbe im Gesicht.
Ich glaube, Postulat ist der schlimmste Ausbildungsstufe, weil man darf schminken, aber man darf, glaube ich, nur 2 oder 3 Farben verwenden. Also sieht man wirklich aus wie so ein Geist. oder ein Clown, der keine Farbe hatte. Dann hat man diesen Waschlappen mehr oder weniger auf dem Kopf. Es ist nicht so. Aber es gehört dazu. Man muss in die Schwester- oder in die Gardistenrolle auch reinwachsen. Und man muss ganz klar erkennen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Stärken. Wie machen das die anderen? Was nehme ich da mit? Oder was mache ich vielleicht auch besser? Das kann ja auch passieren.
Ist das auch vielleicht so ein bisschen ein Aussiebeprozess, wo man Selbstdarsteller so mal ein bisschen Grenzen zeigt und dann gehen die wieder?
Wenn die Leute meinen, wir sind, wie gesagt, Drag Queens und machen das alles nur, um hübsch auszusehen, nee, es geht wirklich um wesentlich mehr Hintergrund. Man möchte was bewegen, man möchte Leute motivieren, für die Leute da sein. Es kann auch sein, in der Kneipentour erzählt einer, dass er jetzt seine HIV-Diagnose bekommen hat oder ähnliches. Da muss man wirklich auch darauf aufpassen, auch auf sich und entsprechend reagieren und entsprechend das alles aufnehmen können. Und das kann nicht jeder.
Wie schützt ihr euch vor irgendwelchen Menschen, die es just for fun machen?
Also jetzt mal ganz ehrlich, das Haus München besteht jetzt seit 6 Jahren. In den 6 Jahren wir haben mit 3 Leuten angefangen, jetzt sind wir 14. Ja, wir haben da schon einige Aufnahmeanträge bekommen, aber das waren meistens oder eigentlich alle von Menschen, die wir bereits kennen, die uns kennen, die wir privat auch kennen, die sagen, wo wir auch selber sagen, Mensch, ne, der passt dazu, und andere Leute sagen, ja gut, dem tut eine Ausbildung nicht verkehrt. Man kann aber auch feststellen, während der Ausbildung, sowohl das Haus als auch die Person selbst, Mensch, da habe ich mich echt übernommen. Mit meiner Zeit, mit meiner, auch den finanziellen Möglichkeiten, weil es kostet alles Geld. Und meinem Einsatz ist es nicht so, wie ich mir das gedacht habe oder so, wie sich das Haus vorgestellt hat. Deswegen gibt es auch diese 3 Stufen, dass immer eine Beförderung ansteht, über die dieses Haus entscheiden muss, und auch ein Aufnahmeantrag wird vom Haus entschieden.
Du hast gerade gesagt, es kostet Geld.
Ja, was kostet nichts?
Das ist mir klar, aber das ist... Also wenn man euch kennt, dass ihr habt viel Kleidung an, unterschiedliche Outfits, viel Schmuck und so.
Viel
Farbe. Ihr reist auch viel zu den unterschiedlichen Events. Das zahlt ihr tatsächlich alles privat von eurem eigenen Vermögen.
Also Schminke, Wimpern, Glitzer, Schmuck, Stoffe, Klamotten, Schuhe, alles auf eigene Kasse. Reisekosten... Meistens oder fast alles selbst, außer die einladende Organisation sagt, Mensch, ich gebe euch da ein Fuffi oder ähnliches. Man weiß heutzutage, wie weit man mit einem Fuffi kommt. Aber um das geht's uns nicht. Wir machen das aus reiner Herzensfreude, das ist ein Ehrenamt. Nur muss man eben auch aufpassen, dass, wenn wir dazu genötigt sind, eben auch Veranstaltungen abzusagen, vielleicht ist auch einfach mein persönliches Budget erschöpft. Ich sage gerne, Resi hat ihr Budget für 2023 schon verbraucht, weil sie einfach mehr Klamotten braucht, weil man hat wohl eine feuchte Wohnung und die Klamotten gehen ein.
Du hast ja schon gesagt, das Hauptbild sind eigentlich die Schwestern, aber es gibt auch die Gardisten.
Genau.
Ihr habt jetzt einen fertigen Gardisten, der auch so...
Zwei?
Ja.
Wir haben Henry in Nürnberg und Francesco. Und sind beides ganz, ganz fabulöse Menschen, die halt die Gardistenrolle erfüllen. Das heißt, eher im Hintergrund stehen, vielleicht eher nicht auf einer Bühne singen, tanzen, Spaß oder wie auch immer, aber die auch immer da sind, auch für die Community, auch für alle Fragen. Die sind genauso ausgebildet wie eine Schwester auch und sind vollwertige Mitglieder.
Ist das aus der Rolle heraus, dass sie jetzt nicht so im Vordergrund stehen, oder kann man auch sagen, jetzt macht mal ein Gardist die Moderation oder spricht den Segen?
Die Rolle des Gardisten ist damals in Vancouver entstanden, als Schwestern wirklich unterwegs waren und täglich angegriffen wurden. Und deswegen war es von daher immer schon ein Begleitschutz.
Das heißt, die Gardisten sind auch wirklich zum Schutz der Schwestern eigentlich von der Idee her da.
Ja, aber nicht vergessen, sie sind genauso. Die Schwestern, bloß halt, sehen anders aus.
Mit stabilerem Schuhwerk, sozusagen.
Ja, ich hoffe es.
Was sollte denn eine Schwesternanwärterin oder ein Agadist-Anwärter mitbringen? Was sind so die Voraussetzungen, auf die ihr besonders Augenmerk legt und wertschätzt?
Engagement. Aber eine gesunde Mischung aus Engagement und Verantwortungsbewusstsein dir selbst gegenüber. Weil es bringt nichts, wenn ich die Ausbildung in einem Jahr durchziehe, auf jedes Event mitstapfe, was es da gibt, auch selbst noch das und das mache und ein Projekt und hin und her und bin dann nach einem Jahr so ausgepowert, dass ich erstmal 2 Jahre Ruhe brauche. Und ich habe schon miterlebt, wie Beziehungen daran auch kaputt gingen. Und das ist es nicht wert.
Es fiel jetzt mehrfach schon das Stichwort Projekte. Nonnen oder Schwestern, die fertig sind, machen Projekte. Schwestern, die fertig sind, machen wahrscheinlich auch Projekte. Was macht ihr für Projekte? Wo zeigt ihr tatsächlich hier, das organisieren wir, das bringen wir auf den Weg? Ich meine, ihr seid viel in der Szene unterwegs, aber was ist so ein Projekt? Was kann man sich da vorstellen?
Also jetzt aktuell bin ich an einem Projekt dran, was hoffentlich nächstes Jahr stattfinden wird. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen nicht wissen, woher wir kommen. The Sound of Music, die Trapp-Familie, ist für mich so ein großes Thema, weil ich, glaube ich, ja, 10 Jahre gebraucht habe, um diesen Film endlich mal ganz zu sehen, ohne dass ich einschlafe oder mitsinge. Aber das macht ja nichts. Ich bin in Kontakt mit einem größeren Kino hier in München und ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr ein Singalong mit The Sisters, The Sound of Music, gestalten kann.
Lebensfreude.
Lebensfreude. Singen.
Thema Lebensfreude, ich meine, das ist ja so der eine Punkt von den Schwestern, aber die Geschichte damals, was die Schwestern so wahrscheinlich auch so aktiviert hat, war ja eben die HIV-Krise. Da tut sich ja total viel. Also HIV ist ja nicht mehr das Thema, wie es vor 30 Jahren war. Es gibt Medikamentation, es gibt PrEP, um sich zu schützen. Das geht jetzt ja auch nicht mehr lang. Was machen, ich sage es, wir Schwestern in 10 Jahren?
Also die Los Angeles-Schwestern haben die Kondomverteilaktionen schon vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren eingestellt und verteilen jetzt Sammelkarten. Bei uns wird es irgendwann auch soweit sein, aber ich sage auch ganz deutlich und ganz klar, es gibt genügend sexuell übertragbare Krankheiten, wo das Kondom einfach immer noch der beste Schutz ist. Sei es Hepatitis A, B, C, D, E, glaube ich, sind wir jetzt soweit. Syphilis, Gonorrhoe und so weiter, die ganzen Geschichten. Nimm einfach Gummi. Egal was, egal wie.
Wenn HIV gut bekämpft werden kann, ist das schön. Aber dadurch erledigt sich die Aufgabe, die ihr euch gestellt habt, eben nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, sie wird dann erst recht wichtiger als jetzt schon.
Also das ist, ja, das nehme ich gern mit und das ist uns auch bekannt, aber wenn man sich die Geschichte von uns anschaut, wir haben ja erst 82 mit HIV-AIDS-Prävention angefangen. Die 3 Jahre vorher waren wir politisch aktiv. Und das wäre mein Wunsch, dass wir wieder mehr auf die politische Schiene gehen. Wir haben zwar die Ehe für alle, aber bis das in den Köpfen der Menschheit angeht, da haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns. Oder solange es 90 Länder auf der Welt gibt, wo Schwulsein oder Homosexualität, man darf nicht vergessen, es gibt unsere lieben lesbischen Kolleginnen auch, die gleichen Probleme haben. Oder wenn ein Nürnberger Christkindl angemacht wird, weil es andershäutig ist. Leute, da haben wir echt noch viel zu tun.
Es ist ja auch schon spät. haben wir noch
Punkte? Eine Frage habe ich noch. Wir haben so viel über euer Outfit, über euer Make-up geredet. Es ist noch ein wichtiger Punkt. Wie um Gottes Willen kriegt man das Ganze wieder runter? Zieht man das am Abend einfach so wie eine Maske vom Gesicht? Oder wie aufwendig ist das?
Also
braucht man einen Sandstrahl dafür?
Also sobald die Titten weg sind, kann man endlich mal wieder die Kopfhaut atmen lassen.
Also die auf dem Kopf?
Die Titten auf dem Kopf, ja. Weil das ist alles ausstaffiert und extrem warm. Deswegen als Schwester immer noch nach unten schwitzen. Sobald diese Titten weg sind, solange die Bonne weg ist und dann eben dieses ganze Glitzer oder die Wimpern und die Glitzersteinchen. Und dann geht's relativ schnell. Da gibt's eine wunderbare Mischung aus Olivenöl, Make-up-Entferner, Spülmittel und sonstigen Geheimzutaten. Das ist so ein Geheimrezept. Und fließend Wasser und dann sieht man in 10 Minuten wieder relativ präsentabel aus. Zumindest so, dass man nach Hause gehen kann und nicht irgendwelche Kinder oder Hunde erschreckt.
Genau, der Glitzer ist noch so ein Thema. Jetzt bin ich ganz gemein. Ist der bioabbaubar oder erzeugt er damit ganz viel Mikroplastik?
Ich persönlich habe leider noch den Mikroplastikglitzer zu Hause und muss das auch ganz klar so sagen. Ich versuche sonst den Plastikmüll absolut zu vermeiden, aber da ist dann doch für mich persönlich die Lebensfreude und das Glitzerige. Ein bisschen hat das dann doch seine schöne Seiten.
Aber gibt es Alternativen oder habt
ihr es gibt Gedanken den Bio, es gibt, ja, aber da kommen wir wieder auf die Kostenfrage. Es gibt diesen Bio-Glitzer und ich habe auch schon diverse Quellen herausgefunden, aber das ist leider nach dem Motto, wir müssen alles selber zahlen und irgendwo ist dann auch das Budget von 2024 erschöpft.
Wir können hier ja vielleicht auch mal einen kleinen Spendenaufruf starten.
Genau, schickt uns.
Wir sind ja bald ein e.V., also die Webseite, wo ihr euch informieren könnt, ist www.spi-münchen.de. Wir verlinken das auch nochmal. Und ich glaube, dann sind wir durch. Liebe Resi, vielen lieben Dank
für ausgesprochen deine gerne.
Geduld mit unseren ganzen Fragen. War wunderbar, dass du da bist.
Herzlichen Dank.
Das war unsere Folge zu den Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen und lernen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und das waren für euch Curtis.
Tschüss.
Robert.
Schönen Abend.
Und der Andi. Ciao, ciao.